Moin aus Hannover, wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Der Mann redet ganz schön viel im Intro.
Sag mal Kai,
Philipp,
ist schon Zeit für den Panikknopf oder erst später?
Jetzt?
Also, ich habe mal bei Amazon geguckt, ne?
Ja.
Für den Fall, dass wir den jetzt relativ kurzfristig brauchen, habe ich hier gefunden für 9,49
Euro. 9,49
Euro. 9,49 Euro, der Panikknopf-Buzzer. Ne? Mhm. Also, falls ihr euch fragt, was die beiden gerade für eine Scheiße labern, wir nehmen jetzt auf an dem Montag nach dem Schalke-Spiel.
Das stimmt.
Vor dem Derby.
Vor dem Derby.
So.
9,49 Euro.
Ja.
Ich würde einen Fünfer dazugeben.
Ja, dann gebe ich auch einen
das
Fünfer.
Das wäre meine Anteilnahme am Panikknopf für die Clubverantwortlichen von Hannover 96.
Ja, Kai, brauchen wir. Also die Frage ist ja.
Brauchen wir einen Panikknopf?
Ich meine, wir können den ja eigentlich für uns einfach mal kaufen.
Ja.
Und dann gucken wir mal.
Bringen wir den mal bei der Robert-Enke-Straße vorbei.
Wann wir den zum Stadion oder zur Geschäftsstelle am Stadion bringen.
Wollen wir den delivern?
Weil ich habe natürlich großkotzig in der letzten Folge gesagt, als du mir gesagt hast, die nächsten 5 Spiele sind entscheidend.
Ja, das stimmt.
So, ist 5, klar, ja. Ne? Derby klammern wir aus,
Weil
das ist sowieso
Spiel.
Um die Ehre. Das heißt, wir haben dann 4 reguläre Ligaspiele. So, da habe ich großkotzig gesagt, ja, da müssen wir 10 aus 12 Punkten holen. So, und dann haben wir den Aufstieg schon irgendwie in Sichtweite. Ne? So, jetzt haben wir natürlich gegen Schalke auf den Sack gekriegt, 3-0. Das heißt, wir holen jetzt
da
noch.
Da gehen die 10 Punkte dahin.
So, das heißt, wir holen jetzt natürlich 9 aus 4 Spielen. Und deswegen habe ich für dich, Kai, einfach schon mal den Panikknopf gegoogelt. Ist halt die Frage, wir wollen ja eigentlich über das Derby reden, ne? Aber ich dachte so, der Panikknopf wäre ein guter Einstieg für die Folge.
Ja.
Weil das nicht so richtig den Knoten zum Platzen gebracht hat am Freitag,
das hat
ne?
irgendwie nur sehr viele Schmerzen bei mir verursacht. Ich habe mir das angeguckt in der Wiederholung, weil ich es live nicht gesehen habe. Ich habe es live gehört, tatsächlich.
Ja.
Ich stand in der Küche und meinte nur so ganz locker, ich hörte das Stadion grölen und jubeln und dachte, ja, 96 muss führen. So hört sich das ja an. Die haben ja 18:30 angepfiffen, so gegen 18:45 oder so. Ja, ja, 96 führt safe. Hört sich ja auch so an. Man hört das ja dann hier in der Südstadt. Ja, als ich dann drauf geguckt habe, stand es 2:0 für Schalke. Das ganze Drama hat sich mir dann erst in der Wiederholung offenbart. 4 Tore, die keine waren. Und dann noch viel schlimmer, auf Bundu, auf dem ich ja jetzt schon in den letzten Folgen so ein bisschen drauf rumhaue, der Knabe trifft.
Macht einen Doppelpack, oder?
Sogar mehrfach, ja.
Ja.
Aber das Einzige, der wirklich getroffen hat, war Hayate Matsuda, den Hinterkopf von Mustafa Bundu beim Einwurf.
Geile Einwurfstrategie.
Aber mehr
kennt man so getroffen. Eigentlich nur aus der NBA oder aus dem Basketball, ne?
Ja, auf dem Rücken dann, aber dann nicht an den Hinterkopf. So, und das also der einzige Kollege, der da was getroffen hat, war Hayate Matsuda und den Hinterkopf von Mustafa Bundu. Glaubst du, Muslic ist doch ganz froh, dass sie den Bundu nicht gekauft haben? Er kannte ihn ja von der vorherigen Station.
Genau, muss dazu sagen, der Coach von Schalke war der ehemalige Trainer von Plymouth Argyle.
Ja.
Kannte Bundu dadurch natürlich auch und wollte, das hast du in der letzten Folge auch schon erwähnt, wollte Bundu eigentlich nach Schalke holen natürlich. Mhm. Und hat natürlich nicht geklappt. Eigentlich natürlich gut für uns, weil Bundu natürlich schon ein guter Spieler ist, aber irgendwie verlernt hat, wo das Tor steht. So, und jetzt trifft er natürlich gegen Schalke. Zweimal im Abseits gewesen, wenn ich mich recht erinnere.
Und das eine Mal war das Kellmann oder wo das Bundu, der dann trifft, aber eigentlich nur das Außennetz?
Ja, das war auch Bundu. Mm. Trifft dann das Außennetz. Die Tormusik ertönt schon im Niedersachsenstadion. Man muss dazu sagen, die 4 Tore, die wir geschossen haben, die waren alle zu Recht aberkannt.
Ja,
ne, weil
die Frage ist, ob der Elfmeter jetzt keiner war. Das ist ja eine Diskussion, die man führen kann.
Ja.
Ich bin der Meinung, war kein Elfmeter. Das ist eine natürliche Handbewegung, dass der Ball dann halt an beide Hände springt, ist scheiße.
Mhm.
Aber
also für mich ist es ein Elfer.
Ja.
Wenn ich der Schiri wäre und das gesehen hätte, hätte ich Elfer gepfiffen.
Okay.
Und auch wenn ich, sag mal, zu der Sekunde im VAR-Raum gesessen hätte, hätte ich auch den Elfer geben lassen oder beziehungsweise zumindest den Ref dann eine Linie geschickt. Weil für mich ist das ein Elfer. Also er verhindert ja die Flanke mit der Hand. Gut, danach springt sie an seine andere Hand. Also ich hätte den Elfer gegeben, bin jetzt aber nicht sauer. Ne? Also
nee, das ist jetzt nicht das Spiel.
Es ist jetzt kein Clear-Cut Elfer, wo ich sage so direkt, yo, ich muss mich hier aufregen und gleich vor Sportgericht ziehen. Ne? So ist es nicht. Ich hätte ihn gegeben, aber am Ende lohnt es sich jetzt nicht, sich darüber aufzuregen. Da hätten wir 3-1 gespielt. Ist egal. Also wäre das Spiel 0-0 ausgegangen, so, da hätte man über den Elfer sprechen können. Von daher können wir abhaken, den Elfer. Was mich am sauersten macht, sozusagen, ist, dass wir verdient verloren haben.
Ja? Ja.
Also ich kann damit leben, wenn das hoch und runter geht, wir haben Chancen, die haben Chancen. Also wir machen 2 Tore, die machen 2 Tore und mit Glück machen die halt das dritte. Ne? Und dann verlieren wir halt 3-2. So. Mhm. Ne? Damit kann ich leben, das ist zwar das ist zwar emotionaler, aber was mich jetzt so on the long run stört, ist, dass wir einfach chancenlos waren.
Ja.
Also wir haben verdient auf die Schnauze gekriegt und waren absolut chancenlos im eigenen Stadion gegen einen direkten Aufstiegskonkurrenten.
Ja, Freitagabend, Flutlicht. Also Motivation seitens der Ränge fehlte nicht. Ich glaube, die Hannoveraner und die Mannschaft war so nach dem 1-0, nach dem 2-0 total baff, war noch gar nicht da, als das erste Tor fiel. Nahuel Noll, sieht nicht gut aus bei dem Tor.
Ja.
Macht da auch keine gute Figur, ist auch fahrig im Strafraum, ist eben, weiß ich nicht, ich werde damit nicht so ganz warm mit dem Spielstil, sehr, sehr viel außerhalb des 16ers zu agieren, oder nicht außerhalb des 16ers, aber außerhalb des 5-Meter-Raums zu agieren, viel rauszukommen, viel auch rumzuspringen und durch die Gegend zu fausten, wo ich mir denke, Junge, manchmal macht das meine Nerven, ist das nicht zuträglich für meine Nerven oder ist auch nicht zwingend für den Spielstil. Wie du richtig sagst, verdient verloren, so, definitiv. Ja. Die 3-0 ist eine ziemlich hohe Packung, weiß ich nicht, ob das so notwendig ist. Macht am Ende des Tages aber auch keinen Unterschied.
Ja.
Wie wir richtig gesagt haben, eigentlich 5 von 5 Spiele, die man gewinnen muss, dann sind es jetzt zumindest die nächsten 4, wo du definitiv punkten musst, dreifach, weil du sonst wirklich den Anschluss an die Aufstiegsränge verlierst. Und ich glaube, und das ist meine Prediction jetzt schon, der erste Platz in der zweiten Bundesliga wird ein sehr, sehr hart umkämpfter dieses Jahr. Und ich würde mal davon ausgehen, dass 96 da nicht mehr drum mitspielt. Spätestens nach dem Schalke-Spiel. Jetzt ist das sehr, sehr deutlich, wie weit 96 zu Hause, hinter einer gut eingestellten Schalker-Mannschaft war.
Ja, man muss dazu sagen, nachdem ich ja nach 3 Spieltagen, glaube ich, unsere 96-Defensive so gelobt habe.
Ja, Maurice Neubauer mit dem Patzer und so weiter, da
genau.
Muss mir leid, also das
so,
war gar nichts.
Und auch die Innenverteidiger, ich weiß noch, wie ich von unserer Luftverteidigung sprach, als wir in den ersten 3 Spielen kein Gegentor aus dem Spiel bekommen hatten. Na, jetzt muss man sagen, Schalke hat die beste Defensive in der zweiten Liga, nur 5 Gegentore.
Ja.
Ne, also die machen jetzt genau das, was wir machen. Und ich muss zu meiner Schande oder eigentlich ja zur Schande der roten Innenverteidiger sagen, diese Lufthoheit, die ist komplett abhanden gekommen. 2 Gegentore nach Ecken oder zumindest nach dann hohen Bällen.
Ja, nach Standards, ja.
Wo ich dann sagen muss, hat der Gegner durch eine Ecke einen Vorteil, aber auf der anderen Seite ist es halt ein ruhender Ball. Also das heißt, du wirst ja nicht überrascht, du kannst dich stellen, du kannst dich vorbereiten.
Mhm.
Also eine Ecke zu verteidigen, ist eigentlich nicht schwer. Ne? Und da müssten eigentlich Automatismen greifen aus dem Training. Und die Frage ist ja, wieso griffen diese Automatismen in den ersten 3 oder 4 Wochen nicht mehr?
Ja.
So, ne? Und da muss ich mich wirklich fragen, all das, was wir in den ersten 4 Spielen so gelobt haben, all das ist einfach weg.
Der einzige Punkt, den ich sehe, warum das auch noch erfolgsversprechender Fußball sein kann, ist, dass es offensiv ja nicht schlecht lief. So, also die Szenen, die jetzt zu Toren führen, sind einfach gut verteidigt, muss man ehrlich auch sagen, von den Schalkern, dadurch, dass sie eben die Absetzfalle gut stellen.
Absolut.
Das siehst du auch in der einen Szene, Bundo wird nochmal ein bisschen nach vorne geschubst, damit er eben ins Abseits kommt.
Ja. Steht dann auch gleich 1,5 Meter im Abseits.
Ja, genau, ist dann halt sehr deutlich im Abseits, merkt man dann eben auch, dass man den weg nach vorne schubst und dann da reinfällt ins Abseits. Ist vollkommen okay, ist eben gutes Spiel, so, ist gut trainiert, ist gut aufgestellt in der Defensive und dann passiert das. Und andersrum, offensiv hast du bei Schalke eben einen Karaman, der auch sicherlich die ein oder andere Motivation noch daraus gezogen hat, gegen den Ex-Club zu spielen. Silla, der vorne einfach, das Tor, was er da macht, das 1-0 ist ein so wunderschönes Tor. Ja. Die Kombination dahin ist super, er spielt. Da machst du gar nichts. Die Verteidigung von Maurice Neubauer ist desaströs, das Ding einfach wegzukicken.
Ja.
Es kommt wie ein Boomerang zurück.
Ja.
Ist nicht souverän verteidigt. Die ein oder andere Szene macht Henry Blank einen ganz guten Auftritt, aber das war alles kein Schaulaufen für die Verteidigung von 96. Ist natürlich jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass wir nächste Woche dagegen die Mannschaft aus Braunschweig spielen ja. wollen, kein so gutes Omen, um mit einer breiten Brust in ein Derby reinzugehen, auswärts. Also gegen Braunschweig in Braunschweig.
Ja, zumal, und das ist, nutze ich jetzt einfach mal als Überleitung von dir,
ja.
Kriegen wir 3-0 auf den Sack gegen einen direkten Konkurrenten, der unser sozusagen Brustlöser hätte sein können.
Ja.
So, und Stuttgart sage ich schon. Braunschweig kommt eben aus einer 4-Niederlagen-Serie. Gegen Paderborn verloren, gegen Münster verloren, gegen Elversberg verloren, gegen Darmstadt verloren. Und jetzt gerade im letzten Spiel, wir kriegen 3-0 auf die Schnauze von Schalke, gewinnen die Blau-Gelben von der A2 da hinten, Peine Ost, gewinnen gegen Düsseldorf. Jetzt ist Düsseldorf vielleicht jetzt nicht unbedingt, wie wir Anfang predicted haben, ein Aufstiegskandidat mehr,
ja.
aber der Kader ist trotzdem stark genug. So, und das heißt natürlich Braunschweig natürlich jetzt mit riesem Aufwind, weil sie die Generalprobe natürlich mit fliegenden Fahnen bestanden haben, wir natürlich auf den Sack gekriegt, so jetzt fahren wir nach Braunschweig. Das kann ja was werden.
Vor allen Dingen Braunschweig kann, und das gehört dann ja auch dazu, Hannover jetzt mittlerweile nach 9 Spieltagen auf dem 6. Tabellenplatz mit 5 Punkten Abstand zum ersten Elversberg, mit dem, was sicherlich auch keiner gerechnet hat, wir definitiv nicht. Und Braunschweig auf dem 12. könnte sich mit einem Dreier sehr viel Platz zu den Abstiegsrängen ja. verschaffen. 2 Spiele, 2 Siege zu dem 16. der Dynamo Dresden. Darum geht es für die Braunschweiger, den Ligaerhalt zu spielen. Haben aber auch eine Siegesserie, hoffentlich nicht, gestartet mit dem letzten Spiel. 2-1 knapp gewonnen, davor 4 Spiele verloren.
Genau.
Also so souverän ist das auch nicht. Ähnlich souverän wie da bei den Top 10 Mannschaften 96 auftritt. Mit ja irgendwie einer Niederlage, einem unentschiedenen Sieg, einem Unentschieden, wieder einer Niederlage. Ist nicht so souverän, wie man sich das hoffen würde. Insofern, da bin ich jetzt mal gespannt. Das Ganze wird in Braunschweig stattfinden
ja.
jetzt. Was gibt es da schon wieder im Vorfeld für Randale? Werden Fans zugelassen?
Weißt ja, du das? Ja, habe ich mal nachgeguckt. Also das Derby, also das Niedersachsen-Derby ist ja wie üblich und traditionsgemäß natürlich ein heißes Pflaster. Ne? Mhm. Nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Fans. Also und für die ganze Atmosphäre in der Stadt und das Ganze drumherum. Also da wird ein riesengroßer Bohai um das Derby gemacht, was natürlich auch eigentlich eine geile Kiste ist, weil alles so ein bisschen so die Tage davor alles so ein bisschen elektrisiert ist. Also es macht schon Spaß, so aufs Derby hinzufiebern. Und nach den ganzen Ausschreitungen im letzten Spiel, Kai, was wir uns schön von der Tribüne haben angucken dürfen.
Ja, ja, ja.
Ich sag nur Tennisbälle, Wasserwerfer und so. Also das volle Programm hat der Theaterdirektor wieder aufgefahren.
Ja.
Jetzt gab es natürlich auch wieder von der Polizei erstmal gewisse Auflagen. So 6 Wochen vor dem Spiel hat die Polizei gefordert, dass es personalisierte Tickets gibt.
Ja.
Ne, damit man so ein bisschen steuern kann, wer ist eigentlich diese Person, die dieses Ticket gekauft hat? Ist die vielleicht, hat die eine Akte? Ist die schon mal aufgefallen? Hat die vielleicht Stadionverbot bei 96?
Ja.
Also damit man das alles so ein bisschen kontrollieren kann. Das haben aber selbst die Braunschweiger abgelehnt.
Ja,
mit der Argumentation, dass wenn man das macht, muss man natürlich beim Einlass logischerweise den Personalausweis neben das Ticket legen, damit ich halt checken kann, ob das personalisiert ist. Also es gilt nicht nur für den Kauf eine Woche oder 2 Wochen davor.
Ja, nein, ich muss ja dann auch.
Sondern du musst ja auch checken, ob die Person dann das Ticket hat beim Eintritt in das Stadion. Und dann haben die Braunschweiger gesagt, das würde mehrere Stunden dauern beim Einlass. Und das würde ja heißen, dass die ganzen 96 Fans einfach vor dem Gästeblock dann einfach stehen wie so eine Menschentraube. Und da sagten die Braunschweiger so, das Risiko würden sie ungern eingehen, dass da so 2000, 3000 96er auf dem Haufen vorm Eingang stehen und nicht wissen, wohin mit sich.
Ja, das verstehe ich.
Und da hat dann auch die Polizei war dann erstmal skeptisch, aber dann haben die Braunschweiger gesagt, okay, machen wir nicht. Dafür verbessern wir unser Sicherheitskonzept.
Mhm.
So, jetzt das heißt immer viel, aber ein Punkt des Sicherheitskonzeptes ist, mehr qualifiziertes, Betonung liegt auf qualifiziertes Sicherheitspersonal im Gästeblock, ne, damit du nicht so viel Polizisten abstellen musst, sondern hast jetzt, ich wiederhole, qualifiziertes Sicherheitspersonal, was auch immer qualifiziert bedeutet. Was ich, vielleicht haben die eine Woche lang Zusatzqualifikationen, unsere Kollegen von ProTech, ja, genau. oder was weiß ich. Also ich verstehe auch nicht, also qualifiziertes Sicherheitspersonal, die sind ja nicht im Schrank. Also du kannst
qualifiziertes Sicherheitspersonal beim Fußball gesehen?
Ja, also ich meine, was ist denn qualifiziertes? Holst du dir jetzt aus der Clubszene Türsteher? 200 ja. Türsteher, die dir da reinholst, damit die Situation
Karate Tommy kommt, ja. So.
Oder ich meine, wo hast du die auch her? Also ich meine, stehen die irgendwo im Schrank und sagst du hier, Kai, besorg mir mal 1000 qualifizierte Sicherheitskräfte. Und dann so gucke ich dich achselzuckend an und sag so, wo nehmen wir die? Also,
ich kenne qualifizierte Sicherheitskräfte. Das
wo
Problem
die?
Ist, qualifizierte Sicherheitskräfte
haben. Ja, die ganz tragen Uniform, häufig, ja.
Genau, eine Uniform und eine Nummer.
Ja,
also,
ja, genau. Naja, egal. Ja, also, okay. Es bleibt, also finde ich gut. Und dann sollen Netze aufgehängt werden um den Gästeblock rum, damit Wurfgeschosse, Bengalos, Rauchbomben und alles, was man so werfen kann, nicht aufs Feld und auf die andere Tribüne fliegt. Also komplett eingenetzt sozusagen der Auswärtsblock. Also ich bin da mal gespannt.
Die Bilder sind bestimmt spannend.
Das wird auf jeden Fall richtig witzig. Man muss natürlich auch dazu sagen, das ist alles schon ein bisschen länger öffentlich. Ne? Und das kann man einfach so googeln, wie ich das jetzt gemacht habe.
Ja, klar.
So, das können natürlich die Protagonisten, die es dann betrifft, natürlich auch. Und das weiß man alle schon seit 2-3 Wochen. Das heißt, ich bin mal gespannt, was sich unsere Ultras so einfallen lassen, um das Ganze irgendwie dann doch zu umgehen. Es wird mal wieder nicht um Fußball gehen, sondern um das, was neben dem Platz ist.
Nee, genau, es wird wieder um die Spielshow gehen, die da vorher, nachher und währenddessen passiert.
Aber das Schöne ist, die Tennisbälle kannst du dir theoretisch abschminken, weil die Netze das auffangen.
Wenn das engmaschige Netze sind, ja. Großmaschige, ja, das ist richtig. Das will ich gar nicht sagen. Das sage ich besser nicht. Genau, also das könnte richtig spannend werden. Nicht des Fußballs wegen. Des Fußballs wegen, da muss man ehrlich dazu sagen, ich glaube, 96 jetzt unter wirklichem Zugzwang. Ja. Nicht nur, weil es Derby ist, sondern weil es auch einfach sonst eine Pleitenserie einleitet. Unentschieden, Niederlage und noch eine Niederlage wäre aus einem Punkt aus 3 Spielen. Das ist für einen Aufstieg nicht genug. Definitiv nicht. Da müssen die nachlegen. In Braunschweig, ja, man ist auch mit, also ganz zu Beginn der Saison war Braunschweig ja, oder letzte Saison war man kurz vor Abstieg. Da hat man in der Relegation nochmal Glück gehabt, beziehungsweise hat sich das erkämpft wirklich. Der Paukenschlag kam ja nun auch danach, indem man dann viel Protest von den Spielern hatte, auch das gesamte die Infrastruktur in Frage gestellt hat, ob man wirklich ligareif sei und wenn man immer nur um den Abstieg in der zweiten Liga spielen würde, was denn auch für getan würde, dass man in der zweiten Liga bliebe. Also auch vereinsseits. Und da auch viel Rotation passiert ist. Leistungsträgerwechsel, Rayan Philippe zum HSV ist, der dort richtig einschlägt.
Ich wollte sagen, der geht gut ab dann, ne?
Insofern, da ist ja auch viel passiert. Nicht nur auf Seiten von Hannover. Sportlich, wie gesagt, sollte das eigentlich wie auch in den letzten Jahren immer schon eine klare Sache sein, in meinen Augen.
Muss es, weil es ist ja so, allein aus sportlichen Gründen, wie du gerade sagst, allein aus sportlichen Gründen müssen wir 3 Punkte holen.
Ja, ja.
Also jetzt mal egal, also wenn du den Derby-Charakter ausblendest, dann spielt da eine Mannschaft, die eigentlich schon aufstiegsreif ist, Klammer auf vielleicht, Klammer zu, gegen eine Mannschaft, die sportlich um die sportliche Existenz kämpft.
Genau.
So, das heißt, wie gesagt, Derby-Charakter ausgeblendet, muss das ein klares 3-0 für uns sein.
Ja.
Oder ein 4-1 oder ein 2-0, ist mir egal.
Wenn du nur die sportliche Perspektive betrachtest.
Auf jeden Fall müssen wir die komplett wegdominieren und überzeugend schlagen.
Ja.
So, Problem ist jetzt aber halt der Derby-Charakter. Und ich glaube, das Spiel wird eine ganz hässliche Partie werden. Nicht hässlich im Sinne von Fouls oder so, das glaube ich noch nicht mal.
Nö.
Weil, also ich meine, der Derby-Charakter hat auch ein bisschen zu wünschen übrig gelassen auf dem Feld in den letzten Jahren, sondern allein die fußballerische Qualität.
Ja. Ne?
Weil Braunschweig, die müssen vor ihren heimischen Fans performen, wegen des Derbys.
Ja.
Und unsere sind nervös, dass sie skalpiert werden, wenn sie nicht performen, im Derby. So. Ne? Und das ist das vielleicht, was wir beim HSV besprochen haben, dass das so ein bisschen eventuell sein kann wie das Kaninchen vor der Schlange.
Ja.
Und dass es dann einfach so ein ganz hässlicher Grottenkick wird, wie als wir jetzt da waren in der letzten Saison. Ja. Mit den ganzen Unterbrechungen und so richtig Spielfluss kam nicht auf. War es 0-0? Ich glaube, es war 0-0, ne? Letztes Jahr in Hannover. Ja. Und das hilft uns einfach nicht. Ne? Selbst wenn es ein hässliches 0-0 ist, so, dann holen wir, dann haben wir erstmal einen Punkt aus den letzten drei Spielen. Das ist schon eher so suboptimal, ne?
Ja, also das Spiel in Hannover ist ein 1-1. Tatsächlich, Braunschweig geht sogar in Führung und wir schießen in der 93. Minute
noch
das
ja.
1-1.
Ja.
Also eigentlich ein Spiel wie verloren, um ehrlich zu sein.
Ja, gefühlt stimmt. Ja, nee, gefühlt war das eine Niederlage.
Davor das Spiel am 6.10.24 gewinnt Braunschweig zu Hause 2-0. Davor 0-0, davor 2-0 für uns am 2023. Keines dieser Spiele findest du in den Rückschauten an Bilder ohne Bengalos, ohne Rauchtöpfe und. Ach Mensch, also ein doofes 1-1 können wir überhaupt nicht gebrauchen. Wir müssen dieses Spiel gewinnen.
Ja.
Und insofern bin ich mal gespannt, was Christian Tietz da vorhat mit seiner Mannschaft. Was die Braunschweiger machen, ist mir eigentlich ziemlich latten.
Ja, ich würde dich ja jetzt eigentlich nach deinem Tipp fragen, aber ich frage mal was anderes.
Ja.
Wie viel Spielunterbrechung wird es geben?
Aha, geil! Wie viele Spielunterbrechungen? Ich würde auf 3 tippen.
Ja?
Ja, also Spielunterbrechung im Sinne von, genau.
Also Krawall auf der Tribüne, dass der Ref kurz
unterbricht. Ja, 3. Was wäre dein Tipp mehr?
Ich sag auch 3.
Ja.
Und ich sag 2 in der ersten Halbzeit, 1 in der zweiten.
Ja.
Das weil in der ersten Halbzeit gönnen die Fans sich ordentlich, weil dann scheißegal. Aber in der zweiten Halbzeit denken sie sich dann, okay, unsere Teams müssen noch ein bisschen Fußball spielen und gewinnen.
Ja.
Und deswegen wird es dann kurz nach
Anfang. 2-1, also Halbzeit verteilt.
Ich sag auch 3 Spielunterbrechungen.
Das können wir auch vorstellen.
Ich sag aber, es wird nicht so krass, dass das Wasserwerfer oder Polizei oder so. Ich glaube, es bleibt im Rahmen, aber ich glaube, so die Rauchwolken und Böller und so, ich glaube, also 3 Spielunterbrechungen, aber ansonsten polizeilich, glaube ich, wird es eher harmlos. Weil ich meine, es wäre dumm, ich meine, wenn die Polizei das jetzt schon zulässt, dass es doch Auswärtsfans gibt.
Du kannst es nicht immer weiter eskalieren.
Jetzt nochmal eskalieren. Also, ich meine, die Polizei hat jetzt die Hand ausgestreckt Richtung Ultras. Wenn man jetzt erstmal kleinere Brötchen backt, dann kann man vielleicht im nächsten Derby dann auch. Ne, also, genau, wir hoffen, dass es nicht mehr als 3 gibt, damit unser Tipp. Ich frage dich jetzt trotzdem nach deinem sportlichen Tipp:
1-1. Leider ja. Weil ich glaube, das wird ein richtig, wie du richtig sagst, ein beschissenes Spiel, 3 Spielunterbrechungen, wieder ein 1-1 oder ein hart erkämpftes 2-1 für 96 irgendwie. Aber ich habe da leider wenig Hoffnung, dass es ein hoher Sieg wird.
Ich sag, wird auch ein dreckiges Spiel. Ich sag aber 2-1 für uns, weil am Ende sind unsere Spiele einfach besser. Und am Ende macht Bundu das 2-1.
Das wäre ja eine schöne Perspektive.
So.
Da freue ich mich drauf.
So, das Niedersachsen-Derby ist ja für jeden in Hannover und Braunschweig bedeutet das ja die Fußballwelt.
Die Welt.
Also es gibt nichts Größeres für uns als das Derby.
Gibt's was Größeres, Philipp?
Aber Kai, wir wollen jetzt über die Mutter aller Derbys sprechen.
In den großen Derby-Wochen sprechen wir über die Mutter aller Derbys, ja.
Genau, wir haben Derby-Wochen. Zum Schluss binden wir auch noch ab mit dem deutschen Klassiko, wie ich gehört habe.
Deutschen Derby, ja,
deutschen
Klassiko.
So, aber genau, das Mutter aller Derbys. Kai, ich sag mal, 446 gespielte Spiele gegeneinander.
Irre, ja.
Über
100 Jahre Geschichte.
Genau, liebe Freunde und Freundinnen da draußen, ihr ahnt es, wir entführen euch auf die Insel.
Auf die Insel, ja.
Und zwar nach Schottland zum Old Firm Derby. Hat nichts mit einer Firma zu tun.
Nee.
Sondern Old Firm bedeutet einfach nur das alte Beständige.
Ja.
Und ich glaube, da sind wir mit 446 Aufeinandertreffen, glaube ich, genau richtig.
Allerdings, das erste Aufeinandertreffen, und man kann hier sehr, sehr, sehr lange durch diese Liste bei Wikipedia scrollen. Das erste Treffen dieser beiden Traditionsvereine aus Glasgow, der eine im Westen, der andere im Osten der Stadt so veranlagt, passierte im Jahr 1891.
Das sind noch Jahreszahlen.
1891, das ist noch vor dem Jahrhundert und noch vor dem Jahrhundert, vor dem wir heute leben. Zwei Jahrhunderte her. Ja. Damals teilte Glasgow gegen Glasgow Rangers in einem Auftaktspiel im Celtic Park bei einem 2:2. Heißt, das erste Spiel ging erstmal unentschieden aus.
Ja, langweilig.
Die nächsten 446 Betriebe würde ich euch jetzt einmal erklären.
Genau, erklär uns mal bitte die letzten Ergebnisse der 446 Spiele.
Die Vereine haben, ist das älteste Derby, was es gibt, wie du richtig sagst, das populärste Derby. Aber es gibt auch noch ein weiteres Derby dort in Glasgow, glaube ich. Das ist nicht The Real Old Firm, glaube ich. Das ist, Moment, ich hatte das gesehen, die Rangers gegen, jetzt will ich nicht lügen, das ist noch älter, glaube ich, Old Firm und
ja. Old Firm. Während du recherchierst, will ich unseren Fans da draußen mal den Score vortragen. Also Celtic hat 170 Mal gewonnen.
Ja.
Die Rangers 171 Mal, also herzlichen Glückwunsch, noch seid ihr vorne. Und 106 Mal ging das Old Firm eben unentschieden aus. Und genau, du hast mit dem ersten Spiel gestartet. Somit ging es langweilig los, aber das wird auch das letzte langweilige Spiel gewesen sein. Denn, und wir haben das Ganze mal recherchiert, Kai und ich, geht es halt nicht nur um Fußball. Ne? Ähnlich wie bei Braunschweig gegen 96 gibt es eventuell da auch historische oder politische Vorgeplänkel, weshalb das Spiel so interessant ist. Und Kai, ich habe mir im Vorhinein die Old Boys.
Die Old Boys oder die Boys.
Oder die Boys in Green, wie der Celtic Football Club genannt wird, mal rausgesucht. Und du hast dein Derby gefunden.
Ich habe das Derby gefunden, genau. Also wir reden vom Original Glasgow Derby.
Ja.
Die alte Rivalität zwischen Crosstown Scottish Football Clubs, Queen's Park und den Rangers. Queen's Park im Hampden Park, eher im Südosten der Stadt, arrangiert, ist tatsächlich das Original Glasgow Derby, bevor eben das Ganze overtaken wurde, also übernommen wurde von dem Old Firm Anfang der 19. Ja, des 19. Jahrhunderts, 1891 ging es los. Also bevor das war, gab es schon noch ein Derby, das Original Glasgow Derby. Ist lange nicht so häufig gespielt worden, ist lange nicht so berühmt wie das, worüber wir heute reden wollen.
Genau. Und ich erkläre dir jetzt nämlich auch, warum das alte Derby nicht mehr ist, sondern warum jetzt das neue Derby mit Celtic Glasgow stattfindet.
Ja.
Und da muss ich ein bisschen zurückgehen in die Geschichte. Ich glaube, viele von uns haben schon mal davon gehört, von der Hungersnot in Irland.
Ja.
Zwischen 1845 und 1849. Jetzt fragt ihr euch, warum erzählt der Alte jetzt hier von Geschichte aus Irland?
Opa erzählt vom Krieg.
Ganz einfach deshalb, weil eben diese Hungersnot hat halt viele Hungertode in Irland hervorgerufen. Also 12% der Bevölkerung sind dabei ums Leben gekommen.
Ja.
Und wie das eben so ist bei Hungersnöten, Menschen fliehen. So, und da ja Irland damals noch zum Königreich Großbritannien gehörte, sind viele auch auf die Nachbarinseln nach Schottland geflohen. So, und so kommen jetzt einfach viele Iren nach Schottland in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Und jetzt ist das ja wie so üblich, dass eben auch leider damals Flüchtlinge nicht immer so herzlich willkommen sind. Und die wurden dann eben vielerorts diskriminiert und dann in so ein Viertel in Glasgow gepackt und hatten nicht so viele Rechte und waren alles arme Schlucker. Und dann gab es einen Ordensbruder der katholischen Kirche, weil die Iren sind ja katholisch. Gab es einen Ordensbruder der katholischen Kirche, der ein Wohlfahrtsprojekt gegründet hat. Und zwar am 6. November 1887 mit der Gründung des Celtic Football Club, also des keltischen Fußballclubs sozusagen, aus Irland.
Ja, deswegen auch das schöne Kleeblatt.
Genau, deshalb auch das Kleeblatt aus Irland. Und zwar wurde dieser Fußballverein gegründet in der Hoffnung, dass man mit den Einnahmen wohltätige Projekte finanzieren kann für die arme irische Flüchtlingsbevölkerung in dem Glasgower Stadtteil. Und somit wurde dann der Celtic Football Club 1887 gegründet. Ne? Und,
das ist interessant. Ja.
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass nach der Gründung dann das Derby dann eben wichtiger wurde zwischen Celtic und den Rangers. Und zur geschichtlichen Einordnung wirst du uns das gleich erklären, warum die Rangers sowieso der komplette Gegner sind.
Mhm.
Aber wahrscheinlich werden dann die Celtic eben aufgrund dieser politischen Implikation wahrscheinlich dein altes Derby eben abgelöst haben.
Interessant, und da greife ich jetzt ein bisschen vor.
Ja.
Die Rangers aus der Neuzeit sind leider nur noch bedingt die Power Rangers, die sie über die Jahrzehnte waren. Unter anderem 2012 aufgrund von Finanzen auch enorme Probleme in die eine enorme Schieflage geraten. Mensch, so schwierig ist es doch nicht. Hatten da große Finanzprobleme und sind relegiert worden. Also wurden in die niedrigste Liga Schottlands,
in die vierte
Liga gestopft, haben sich dann da aber auch irgendwie wieder rausgeklagt, also sind da nicht geblieben, sind nicht wieder aufgestiegen und sonst sowas, sondern sind wieder derelegiert worden, sind wieder zurückgesetzt worden. Aber die Celtic-Anhänger sind eben aufgrund der Tatsache, dass dort diese finanziellen Turbulenzen waren, der Meinung, dass es das Old Firm in der Art und Weise, wie es da jetzt gesponnen wurde, wie du es schön erklärt hast, in der Form nicht mehr gäbe. Und hatten deswegen jetzt auch wieder den Begriff Glasgow Derby benutzt. Als Rangers-Fan hört man das nicht so gerne. Da bleibt es natürlich die offizielle Begründung oder die offizielle Erklärweise des Old Firm bestehen. Genau, Philipp, du hast ein bisschen was zu den Grünen erzählt.
Ja.
Ich will ein bisschen was zu den Blauen erzählen, den Glasgow Rangers. Die Glasgow Rangers selber sind, wie du richtig sagst, nicht die katholischen Iren. Und das ist ein enormer, wichtiger Part. Sondern sind auch, dadurch, dass es so ein bisschen politischer auch alles ist und eben angefärbt ist, was heute im 21. Jahrhundert nicht mehr so die enorme Bedeutung einnimmt, sind eben anders als die Iren Protestanten. Und die Rangers als Protestanten und eben als Unionisten, also auch interessiert an der am Großbritannien und am dem zusammenhängenden Großbritannien, sprechen dann natürlich gegen die selbstständigen und katholischen Iren. Und so daraus speist sich eben dieser große Widerstand gegeneinander, weshalb wir eben diese Fanrivalität aus diesen Zeiten so ausgeprägt haben. Also die Unionisten, die die Protestanten gegen die anderen, gegen die Katholiken. Was eigentlich verrückt ist, weil wenn wir über Hannover sprechen, reden wir über Bistümer oder über Fürstentümer damals.
Ja, also genau, also man muss sagen, bei
Religion, ne?
Also der, ich sag mal, Hass ist jetzt übertrieben, aber die Feindschaft mit Braunschweig rührt ja einfach nur daher, dass als damals die Bundesliga gegründet wurde, Braunschweig als Gründungsmitglied der Bundesliga und 96 eben nicht. Oder ich glaube, so ähnlich geht die Geschichte. So, und daher kommt halt die Rivalität. Ne? Ich meine, klar, das sind hier in der Gegend einfach mit Wolfsburg vielleicht die beiden größten Clubs mit der größten Anziehungskraft. Und dann entsteht halt so eine große Rivalität. Ne? Das ist natürlich nichts, gar nichts im Vergleich dazu, wenn du eben jetzt nach Glasgow guckst, denn wer das weiß, also gerade mit der Religion, auch um die englische Krone, ging's ja schon immer heiß her, ne? Dann gab's ja die Abspaltung von Irland, also die Republik Irland, durch die ganzen Terrorgeschichten. Und diese die Osteraufstände, ne, wie wir das alles schön in der Schule gelernt haben, genau. Also da ging das schon immer heiß her, dass dann die Katholiken, die katholischen Iren sich von der Krone dann irgendwann losrevolutioniert haben. Also da geht das immer heiß her und man muss schon sagen, also ich war jetzt zu Weihnachten im abgelaufenen Jahr, war ich mit meiner Freundin in Schottland und dann auch in Glasgow, hab mir natürlich im Celtic Park die Stadionführung gegeben.
Im Ibrox nicht.
Im Ibrox waren wir nicht.
So einer bist du.
Ja, so einer bin ich. Also ich bin auf jeden Fall ein Grüner, allerdings nur in der Frage.
Ja.
Und das ist schon beeindruckend, denn das ist wie auf der Insel so üblich. Also man blutet dann die Farben seines Clubs. Ne? Also das ist dann schon wirklich religiös. Ich sag mal, bei uns in Deutschland ist das ja noch relativ human. Also wenn das Derby dann vorbei ist, kann man ein paar Tage danach dann auch wieder beruhigt sein Dasein fristen. Und da gehört das eben zum morgendlichen, ich sag mal so, zum Bettritual, ne, gehört das dann
in Schottland. Und hier reden wir eben über eine Statute, die bei den Rangers eben galt, dass man jahrelang keine katholischen Spieler auch verpflichtete.
Genau.
Also wir gehen richtig weit in die Materie. Dass das Ganze dann nicht ewig einhaltbar war, ist auch klar. Aber genau, dass man dann später auch mit der Verpflichtung eines bestimmten Spielers eben auch diese Regel so ein bisschen beiseite schob, ist dann relativ. Aber wir reden eben schon von auch nicht nur zwei unterschiedlichen Fußballvereinen, sondern wir reden von zwei unterschiedlichen Klassen in der Gesellschaft.
Genau, also das ist gut, dass du es ansprichst. Also damals, ich meine heute vielleicht nicht mehr so,
ja.
Aber damals waren das wirklich einfach verschiedene Klassen. Ne? Also die herrschende Klasse, also die Königstreuen, genau. Vielleicht auch ein bisschen wohl situierten
Unionsbürger, genau.
Also ne, die halt voll auf der Linie des Königs waren,
ja.
Gut situiert, vielleicht Kaufleute, auch mit einer wahrscheinlich reichlichen Geschichte und einem guten Stammbaum. Und dann sind da diese irischen katholischen Flüchtlinge, die halt überhaupt nicht dazugehören. Also es hat so ein bisschen was von David gegen Goliath. Gut, ich glaube, das hat jetzt so sein Ende gefunden mit dem Zwangsabstieg von den Rangers. Also ich glaube, der Druck ist so ein bisschen raus.
Ja, vor allen Dingen, wir reden dann ja auch in der späteren Clubgeschichte darüber, dass die Rangers sind auch bis heute der Rekordmeister in Schottland.
Ja.
Daran hat sich noch nicht viel geändert. Durch die Relegation konnten die Celtics aufholen.
Ja, genau.
Haben enorm viele Back-to-Back-Meisterschaften geholt. Andersrum muss man da jetzt zusagen, bis auf Midlothian Heart kenne ich keinen dritten Fußballverein aus Schottland.
Genau.
Spricht ja auch ein bisschen Bände darüber, wer tatsächlich in dieser Liga, die tatsächlich, wie du mir gerade sagtest, was ich noch nicht wusste, nur aus 8 Mannschaften besteht.
Ja, also ob es 8 sind, weiß ich nicht, aber es sind auf jeden Fall
so
wenig, dass die auf jeden Fall 4-mal im Jahr gegeneinander spielen. Daher kommt natürlich auch die hohe Zahl der Derbys.
Ja.
Ne, aber nichtsdestotrotz ist es halt die hohe Zahl. Und weil du gerade die Bekanntheit ansprichst.
Das sind 12 Teams.
Gut. Ich habe auch rausgefunden, dass beide Teams haben so viele Fans wie alle anderen Teams zusammen. Ne? Also das heißt, selbst in den anderen Großstädten, wie zum Beispiel in Dundee oder in Edinburgh, gibt es mehr Glasgow, mehr Rangers und Celtics-Fans als von ihrem eigenen lokalen Verein. Und ich habe noch eine kleine Anekdote zum Hass sozusagen.
Ja.
Und zwar hat das schottische Parlament, hat sich auch dann mit dem Derby beschäftigt.
Oh.
Die haben 2011 ein Gesetz verabschiedet,
okay,
das es untersagt, so Schmähgesänge gegen andere Gruppen,
okay,
in der Öffentlichkeit laut zu singen. Die wollten natürlich damit den Hass aus dem Old Firm Derby rausnehmen.
Ja. Da haben sie aber nur dazu gebracht.
Weil es dann eben verboten ist, einfach Hasslieder gegen andere Gruppierungen. Also die haben natürlich gesagt Gruppierung, aber die meinten natürlich
gegen
schon gegen den anderen Verein und gegen die anderen Fans eben zu singen. Und das ist eben seit 2011 Gesetz in Schottland. Also es ist halt, wie gesagt, nicht nur Fußball, sondern das ist Politik und Religion gleich doppelt. Und von daher ist das natürlich viel krasser und viel bedeutender als bei uns das Niedersachsen-Derby. Und wenn ihr mal bei YouTube euch ein paar Videos reinzieht, dann könnt ihr auch einige Tacklings oder auch Situationen sehen, die da völlig handelsüblich sind, die bei uns direkt eine rote Karte nach sich ziehen.
Ja, definitiv.
Also da wird Fußball noch gearbeitet auf der Insel da sind Rudelbildung an der Tagesordnung und die flüstern sich keine Liebesbotschaften zu, ne? Also da geht das richtig ab.
Ja, die Jungs spielen diesen Fußball nicht zwingend der Sportlichkeit wegen, das merkt man dann manchmal schon leider. Wichtig ist, glaube ich, auch für diese, ja, diese Dynamik zu verstehen, wie auch die internationalen Pokale verteilt wurden. 66, 67 ja, gewinnt Celtic das erste Mal den Europapokal der Pokalsieger.
Da habe ich
Champions League.
Nee, Europapokal der Landesmeister.
Der Landesmeister.
Da habe ich eine geile Anekdote zu.
Ja.
Muss ich dich komplett wegrätschen, Scotland-Style jetzt. Und zwar auf der Stadionführung hat man gelernt, was die Lisbon Lions sind. Also die Lissabonner Löwen.
Mhm.
Und zwar, du hast es angesprochen, 1967 gewinnt Celtic Glasgow die heutige Champions League gegen Inter Mailand 2-1.
Im Estadio Nacional.
Und zwar in Lissabon. Mhm. So, das ist erstmal, klar, geil für den Verein, aber das ist jetzt erstmal noch nichts, warum du jetzt komplett abgehst mit dem Titel Lisbon Lions. Und zwar, das hat uns der Stadionführer erklärt, ist Celtic Glasgow einer von zwei Clubs, der die Champions League gewonnen hat, nur mit Spielern, die im Radius von 48 Kilometern des Stadions geboren sind. Das heißt, da waren nicht nur Schotten im Kader, sondern auch nur Leute aus Glasgow. So, und dann hat er, also das kann ich jetzt nicht rezitieren, also du findest online, findest du nur diesen 48 Kilometer Radius. Also alle Spieler im 48, dann hat er aber angefangen und dann sind 10 Spieler im Radius von nur 20 Kilometer und dann sind 8 Spieler im Radius von nur 5 Kilometer.
Ja, ja,
und dann sind 3 im Radius von nur 2, also, ne, also der, dann wird das so richtig zelebriert
auf der Stadion. Stadion geboren, ja.
Also, gefühlt ja, ne, aber das ist schon... Ja, das ist schon beeindruckend, wenn man natürlich heute sieht, was du da so für zusammengekaufte Star-Ensembles hast. Ich meine, stell dir mal vor, Bayern wird Champions League-Sieger nur mit Spielern aus München.
Ja.
Also das ist ja komplett Wahnsinn. Das ist heutzutage undenkbar.
Ja, ja.
Und ich habe ja gesagt, eine von zwei Mannschaften.
Oh no.
Normalerweise würde ich dich ja jetzt raten lassen, aber das errätst du nie. Das erratet auch ihr da draußen nicht, wenn ihr das jetzt nicht sofort direkt googelt. Und zwar der andere Verein ist der erste FC Magdeburg. Von 1974 haben sie auch nur mit einer Mannschaft, die aus lokalen Spielern bestand, den Europapokal gewonnen.
Komplett so, 74,
ja? 74. Und daher kommt der Begriff Lisbon Lions und das wird natürlich zelebriert bis zum geht nicht mehr. Ja. Aber haben sie sich halt natürlich auch verdient.
So, zu dem Zeitpunkt hatten die Rangers nicht einen internationalen Titel, also hatten keinen europäischen Titel. Gewonnen, der sollte dann erst ein Jahrzehnt später folgen, knapp. Also dauerte schon noch ein bisschen, aber kam dann trotzdem. Heißt, haben dann da wieder gleich gezogen und haben sich diese Schmach dann auch nicht lange gegeben. Ja, und Philipp, wie sieht das dann zwischenzeitlich? Wie gesagt, 2012 wird derelegiert oder wird relegiert.
Ja.
Also da Finanzprobleme, die Celtic Glasgow, die Mannschaft sehr viel besser aufgestellt, finanzstärker aufgestellt zu dem Zeitpunkt. Jetzt dreht sich das immer mal wieder so ein bisschen, mal so, mal so. Rangers auch nicht allzu schlecht. Und seit heute, und das ist dann in so einem Geschichtssegment des Derbys, vielleicht eine aktuelle Nachricht, auch mit einem deutschen Trainer.
Die Rangers
mit einem deutschen Trainer. Jetzt muss ich mal eben den Namen rausfinden.
Ja, habe ich für dich auch noch einen geilen Namen, der schon öfter mal durch unseren Podcast hier gegeistert ist. Und zwar in der Zeit, wo die Rangers abgemeldet waren, hat Celtic natürlich öfter mal die Meisterschaft gewonnen. Und sagt dir den Namen Ange Postecoglou was?
Ja. Ist der nicht jetzt vor 2 Tagen entlassen worden?
Andere Anekdote. Und zwar Ange Postecoglou war in der Zeit von 2021 bis 2023 Trainer von Celtic Glasgow. Ist im ersten natürlich auch Meister geworden. Gut, okay. Hat natürlich mehrfach mit Celtic die Meisterschaft geholt und natürlich auch sehr attraktiven Fußball gespielt.
Yep.
Weshalb dann Tottenham ihn verpflichtet hat. Und sein Vorvorgänger und mittlerweile jetzt auch wieder Nachfolger ist Brendan Rodgers, den wir auch von Leicester und ich glaube Liverpool kennen. Das heißt, prominent besetzt auf der Trainerbank. Und genau, Ange Postecoglou hat ja darüber haben wir auch gesprochen, den Trainer von Nottingham Forest, der nach 3 Spieltagen gefeuert wurde, hat ja Ange Postecoglou übernommen. Jetzt haben sie, glaube ich, 9 Spieltage durch. Er hat, glaube ich, kein einziges Spiel gewonnen. Und ich glaube, jetzt am Wochenende haben sie ihn gefeuert. Ja. Und zwar irgendwie 2 Minuten nach Abpfiff. Hat er wohl irgendwie eine SMS von einem Besitzer gekriegt, wo er ihn quasi per SMS gefeuert hat.
Oh.
Also Ange Postecoglou, das Trainerleben ist auch im Moment eine Achterbahnfahrt.
Ja, bei ihm tatsächlich. Wir hoffen, dass es für Danny Röhl, keine Achterbahnfahrt wird. Danny Röhl, neuer Trainer bei den Rangers. Das Gesicht auf jeden Fall nicht so ganz unbekannt. Die Frage ist, wo war er vorher Trainer? Vorher, also definitiv schon, Trainer war auch im Gespräch beim HSV, Trainer zu werden. Ansonsten, die Wolfsburger wollten ihn, Bremer wollten ihn, Leipzig und so weiter. Also da waren einige hinterher. Jetzt ist die Frage, was Danny Röhl vorher gemacht hat. Hätte man das vorher recherchiert, könnte man davon jetzt flexen. Aber es ist auch sehr, sehr spontan gewesen, wie gesagt, heute in den News.
Ja, man muss dazu sagen, also
Sheffield Wednesday.
Sheffield Wednesday, okay. Also auch dann
Cheftrainer,
Trainer Sheffield Wednesday.
Vorher dürfte, Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft.
Ah, okay. Also Sheffield Wednesday, zweite englische Liga.
Und da Hansi Flick, Co-Trainer bei den Bayern, danach Co-Trainer bei Deutschland.
Ah, okay.
Hansi Flick, siehst du mal. Southampton, Co-Trainer, ja. Leipzig.
Ja.
Also der ist vom Videoanalysten zum Head Coach jetzt bei den Glasgow Rangers aufgestiegen.
Ja.
Auch spannende Karriere. Vorher so zweitklassig, drittklassig Fußball gespielt.
Ja, ich würde sagen, wir drücken ihm die Daumen. Also mit dem Pedigree, mit der Herkunft dürfte eigentlich nichts schief gehen.
Das stimmt.
Gucken wir mal, wie er sich dann im ersten Old Firm schlägt. Man muss dazu sagen, die schottische Liga ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit der englischen Premier League. Mhm. Das ist vielleicht, ich will niemandem zu nahe treten, aber vielleicht so Niveau der deutschen zweiten Liga, was da für Fußball gespielt wird. Außer vielleicht Celtic, die international vielleicht ab und zu noch was hinkriegen.
Ja.
Früher natürlich die Rangers auch. Und daher sind natürlich die Trainer jetzt nicht die allererste Garde. Aber es ist so ein bisschen so ein Vorgeplänkel für die englische Premier League. Also wenn du bei den Rangers oder bei Celtic dich gut schlägst, dann ist auch ein Engagement dann in der englischen ersten Liga
immer denkbar.
Immer denkbar. Aber deshalb so, das ist der Grund, warum da jetzt nicht so die Mourinhos und Flicks und Guardiolas dieser Welt eben in der schottischen Liga coachen, weil nach Celtic und Rangers kommt da nicht mehr viel. Aber es ist ein super Sprungbrett und dann wünschen wir Herrn Röhl natürlich alles Gute und vielleicht wird es ja ein Sprungbrett für einen Top-Club in der deutschen Liga.
Dann lass uns hoffen, dass er zum großen Derby, dem Old Firm,
ja.
Einiges an Nerven und Durchhaltewillen mitbringt, weil ich glaube, auch da braucht es manchmal Netze und auch da braucht es manchmal, aber Netze nicht für Wurfgeschosse, sondern damit die Fans nicht über die Barrikaden gehen zu den anderen Nachbarn. Insofern eines der traditionsreichsten, wenn nicht das traditionsreichste Derby, über das wir heute gesprochen haben und euch ein bisschen an Infos gegeben haben, damit ihr dann am Wochenende gegen Braunschweig auch ein bisschen in der Reihe glänzen könnt.
Genau.
Wenn ihr dann erzählt, Mensch, das hier ist ein cooles Derby, aber kennt ihr das Old Firm?
Genau.
So, und von richtig guten Derbys,
ja.
Den letzten beiden besprochenen jetzt in den letzten 40 Minuten, zu dem deutschen Klassiko.
Oh, ja.
Deutsches Klassiko.
Ohne
Messi, ohne Cristiano, deutsches Klassiko.
Als ich die Zusammenfassung geguckt habe und der Reporter meinte so, herzlich willkommen zum 138. deutschen Klassiko. Da dachte ich auch schon so, Bruder, okay, das ist vom Wording her jetzt zwar die oberste Schublade, aber ich sag dir ganz ehrlich, seitdem ist das Ruhrpott-Derby, also Schalke gegen Dortmund nicht mehr gibt, weiß ich jetzt nicht. Also ich meine, klar, Bayern und Dortmund sind die beiden besten deutschen Mannschaften der letzten, weiß ich, 15 Jahre, 20 Jahre. Ja. Es ist das Spitzenspiel.
Ja.
Es ist
Erster gegen Zweit.
So, schön, es wird vermutlich hier, wahrscheinlich haben wir hier den deutschen, also nein, wir haben hier den deutschen Meister spielen sehen.
Ja.
Und ich glaube, es ist klar, dass es auch Bayern ist.
Das ist
aber Kai, mehr ist das auch nicht, oder? Also ist das
hat
also
das ist das, hat das diese Auswüchse eines Klassikos? Ich glaube, selbst das Klassiko im spanischen Sinne, ja, ist nicht mehr wirklich das große Klassiko.
Ja. Also ich habe mir mal sagen lassen von einem, ich habe in England einen Spanier kennengelernt, der aus Madrid kam, auch glühender Realanfänger. Anhänger natürlich und ich habe immer vom Klassiko gesprochen, da fragt er mich immer, was ist das? Ich sag so, ja, das ist doch hier Real gegen Barca. Also er meinte, die nennen das nicht Klassiko.
Nee.
Das ist nur
so ein
Marketingbegriff für diese Fußballwelt da draußen, damit du halt ein Banner oder eine geile Grafik oder eben so einen Kampfbegriff prägen kannst.
Ja.
Das
glaube ich auch.
Und von daher, wie dem auch sei, wir wollen euch jetzt zum deutschen Klassiko entführen, was witzigerweise auch jetzt am Wochenende stattgefunden hat. Also bei uns sind nicht Los Wochos, sondern bei uns sind Derbywochen.
Derbywochen. Ja, naja, und da geht's richtig, ging es im Vorfeld hoch her, muss ich sagen. Also da ging ja viel Spekulation rechts, links, auch mit den mit den Formchecks beider Teams. Die Bayern, glaube ich, wie viele Spiele gespielt und bisher keins verloren. Also 10 Spiele, 10 Siege in der Bundesliga gehabt zuletzt. Ich glaube, es war jetzt das 12. Spiel.
Genau, oder was, das ist jetzt saisonübergreifend. In der Bundesliga sind jetzt 7 Spiele gespielt.
Ja.
Das heißt, die waren jetzt, also das, also saisonübergreifend hat für mich keine Aussage.
Nee, leider nicht.
Die Bayern haben ihre ersten 6 Bundesligaspiele dieser Saison gewonnen.
Ja.
Also sind quasi 6-0. Und das deutsche Klassiko war jetzt das 7. Spiel, haben sie natürlich auch gewonnen, ist kein Geheimnis. Sind jetzt 7 Spiele, 7 Siege, 21 Punkte.
Genau, 4 Gegentore.
Ja.
Also das ist brutal, was da gerade passiert. Die Dortmunder mit aber einer nicht allzu schlechten Bilanz bis dahin.
Ja, kein Spiel verloren. Also
6 Spiele, genau, 6 Spiele, kein Spiel verloren davon. 2 Unentschieden, 4 Siege, Tabellenplatz 2. gewesen bis zu dem Spieltag gegen die Bayern. Gegentore von 4, also auch nicht allzu viel. Reihen sich jetzt, und das ist, glaube ich, kein Geheimnis, da sind wir nicht so aktuell, dass man das verheimlichen müsste. Die Bayern gewinnen das Ding 2-1.
Ja.
Niko Kovac hatte einiges zum drüber nachdenken, auch schon nach 45 Minuten. Denn die Bayern haben zu Hause gespielt, in der Allianz Arena, hatten die erste Hälfte komplett in der Hand. Also die Dortmunder haben keinerlei wirklich nennenswerte Aktionen in der ersten Halbzeit so gegeben,
ja,
wo es wirklich eine Relevanz gehabt hätte, da mal hinzuschauen.
Kann ich die auch statistisch aufbereiten?
Da bin ich gleich gespannt drauf. Ich will das 1-0 noch ansprechen.
Gerne.
Und da auch noch eine Meinung von dir einsammeln zu. Das 1-0 ist ein Eckballtor, glaube ich.
Ja, Kimmich mit der Ecke.
Kimmich mit der Ecke, Kane mit dem Kopf. Springt da rein und das ist das, was auch in der Wiederholung angemerkt wurde, beziehungsweise auch dann noch Diskussionen im Nachgang des Spiels war durch Kovac auch. Er drückt Gerassi weg.
Beide Hände im Rücken von Gerassi.
Genau, schiebt ihn weg, um dann selber den Platz zu bekommen für den Eckball, den einzunetzen.
Ja.
Wurde nicht gepfiffen, wurde auch vom VAR nicht irgendwie bemängelt, an die Seitenlinie geschickt oder wie auch immer, wurde einfach gegeben, das Tor. Und da kann man jetzt natürlich herzlich diskutieren. Ich glaube, die Dortmunder haben das auch gerne gemacht, angenommen und an dem Abend auch gerne getan und waren auch sauer. Aber geholfen hat sie nichts. Steht dann 1-0. Philipp, Treffer gilt. Siehst du das auch so?
Ja, also ich sehe sowas immer aus der englischen Brille. Ist jetzt, glaube ich, auch kein Geheimnis. Also ich denke mir immer so, das sind beides hochgezüchtete Leistungssportler. So. Das sind, was ich, 80 Kilo Muskelmasse auf 2 Gramm Fett. So. Die springen jetzt beide hoch, weil der Ball reinfliegt. So. Und Kane, der schubst den ja nicht. So, der tackelt den nicht. So, sondern ja, der hat beide Hände im Rücken und drückt den ein bisschen. Also schafft sich Raum, um den Kopfball zu kommen. So, und ich sag dir ganz ehrlich, einem Innenverteidiger passiert sowas nicht. Weißt du, wenn du jetzt einen gestandenen Innenverteidiger hast gegen Harry Kane, der lässt sich nicht so abkochen. So, Gerassi ist natürlich jetzt selber Stürmer.
Ja.
Der ist es eben nicht gewohnt in dem Defensivkopfball. Ne, das sind natürlich jetzt alles billige Ausreden von mir. Aber das sind für mich so Gründe, warum ich sage, ja, sorry, aber wenn der Ball kommt, ja, also dann, und ich weiß nicht, mittlerweile sind wir ja in einem Zeitalter des Fußballs angekommen, wo ja mit Händen arbeiten völlig normal ist.
Ja.
So, jetzt muss ich dir die Frage stellen, warum arbeitet Gerassi nicht auch mit den Händen?
Ja, weil Gerassi seine Hände vorne hat.
So, das heißt, der steht schon mal scheiße.
Der steht halt vor Kane. Ne?
So, und von daher würde ich sagen, ja, sorry, aber das ist halt, also wir gucken hier in Männersport, das sind hochgezüchtete, muskelbepackte Profis, heul nicht rum.
Ja, okay, kann man so sagen.
Ich würde, weißt du, es ist was anderes, wenn du im Vollsprint durch den 16er rennst und der Torwart berührt dich mit einer Fingerspitze und du maulst dich.
Ja, in der Luft geschopst werden.
So, aber das ist so eine Sache, wo ich sage, so, ja, komm. Also, wirklich nicht rumheulen, Niko Kovac. Ihr könnt ja auch 5 Ecken rein in 16er schießen,
ja,
auch
ja,
Kopfballtor
ja.
schießen.
Ja, okay.
Ne? Also, das ist so eine Situation, wo ich jetzt,
das
also,
ist vielleicht der Punkt,
ja. Wenn er den Elfer gibt, beschwere ich mich auch nicht. Ne? Dann stehe ich auch nicht auf den Barrikaden. Aber er gibt ihn halt nicht. Also es ist kein
wäre
Foul.
Ja, wäre ja ohnehin abgepfiffen worden. Dann,
und,
ne?
Und von daher, also da würde ich jetzt dem Ref keine Vorwürfe machen. Und das ist für mich ein bisschen zu sehr rumgeheult von Niko Kovac. Also ja, für mich ist das ein Tor. Ich hätte es auch nicht zurückgenommen, wenn ich VAR wäre.
Ja, ja, nee, das kann ich nachvollziehen. Jetzt hattest du noch schöne Statistiken mitgebracht hinsichtlich der Dominanz der Bayern gerade in der ersten Hälfte.
Erste Halbzeit. Mhm. 10 Torschüsse, FC Bayern. Man muss auch sagen, 10 Torschüsse, nur ein Tor, ne? Also ja, da müssen die Bayern nochmal über ihre Chancenverwertung reden. Dortmund 0. Mhm. Dortmund nicht einmal gefährlich aufs Tor geschossen. Also da hätten wir uns beide ins Tor stellen können. Wäre genauso gelaufen. Und Bayern 69% Ballbesitz.
Ja.
So, das heißt, die Borussia aus Dortmund ist wie ein Schuljunge in der ersten Halbzeit hinhergelaufen.
Abgemeldet, ja. Die haben sich ziemlich abgemeldet, das merkt man auch an dem Spiel geschehen, ne? Wer die Pässe spielt, also 538 gespielte Pässe in diesem gesamten Spiel von den Bayern bei 272 von den Dortmundern.
Das ist das Doppelte.
Genau, da läuft man ordentlich hinterher. Etwas, was mir auch aufgefallen ist und was, glaube ich, auch keinem versteckt geblieben ist, ist die enorme Stärke, die Harry Kane mitgebracht hat. Nicht nur im Strafraum, dass er den Kopfball macht, also das Tor schießt, das 1:1 führt, sondern, und das viel Wichtigere noch, auch Defensivaktionen mitliefert, auch kluge Pässe nach vorne spielt auf Luis Diaz, auf den linken Flügel.
Ja.
Da enorm mannschaftsdienlich arbeitet und also vorne wie hinten ein absoluter Aktivposten war mit seinen 32 Jahren. Chapeau. Also wirklich etwas, was nicht viele Spieler können, wie ich finde. Und was Harry Kane dann wirklich auch zum Unterschiedsspieler gemacht hat für diesen Spieltag. Dabei und interessanterweise gar nicht die eigentliche Spitze gewesen. Ne?
Genau, also ich glaube, zum ersten Mal hat Nicolas Jackson als Stoßstürmer sozusagen vorne drin gespielt und Harry Kane so ein bisschen hängende Spitze.
Ja, genau. Genau.
Und weil du es gerade angesprochen hast, du hast ja schon das Wort Unterschiedsspieler gesagt. Für mich klar ersichtlich auch wieder in diesem Spiel, dass Bayern einfach in Deutschland dann einfach die Spieler hat, die so ein Spiel einfach entscheiden. Ja. Das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen von mir vielleicht, aber Michael Olise und Harry Kane machen eben einfach den Unterschied gegen Dortmund, weil Dortmund in der zweiten Halbzeit viel besser, haben umgestellt und dann eben auch mit mehr Druck nach vorne. Und am Ende sind es dann eben Harry Kane und Michael Olise, der dann auch in der ersten Halbzeit nochmal an Pfosten schießt.
Genau.
Eben diese beiden Spieler, die dann am Ende eben dann doch so ein Spiel entscheiden, weil man muss auch sagen, Bayern in der zweiten Halbzeit eher ungefährlich. Ne? Zwar immer noch balldominant, aber Dortmund aber dann
viel,
auch mit Chancen.
Entschärfter, ne? Mhm.
Macht dann auch Julian Brandt, macht dann auch nach dem 2-0, über das wir gleich auch nochmal reden müssen.
Ja.
6 Minuten später dann über eine schöne Flanke von der Seite, läuft einfach durch.
Hast du gesehen, wie Julian Brandt auf dem falschen Bein stand und noch einen Schritt machen musste? Das sah spannend aus. So,
nee, habe ich also nicht gesehen, aber...
Technisch total spannend. Julian Brandt macht das Ding mit dem
linken... Mit links schiebt er den rüber.
Genau, mit dem linken spielt er ihn ein. Er steht aber, bevor er zum Ball kommt, noch so einen halben Schritt zu kurz.
Ah,
er muss also noch so einen halben Schritt machen eigentlich.
Okay.
Springt dann auf dem rechten, mit dem Schwung, den er hat aus dem Vollsprint, halt einfach, er läuft quasi und springt auf dem rechten noch einen Schritt weiter.
Bevor
er den mit links dann reinschiebt. Also er humpelt quasi noch so rein.
Ah, okay.
Technisch natürlich unglaublich gut, dass er das linke Bein nicht runternimmt zum Laufen und mit dem rechten irgendwie, sondern dann diesen kleinen Hüpfer macht mit dem rechten
Bein.
War
übrigens der erste Ballkontakt von Julian Brandt.
Richtig, eingewechselt.
Erster Ballkontakt, gleich das Tor.
Genau.
Also so eine Effizienz hätte ich gerne auf der Arbeit.
Das ist so.
Aber
auch da im gesamten Spiel 7 Minuten gespielt, ein Schuss, ein Tor, ein Treffer. Ja, kann man so machen.
So, wo du schon beim Humpeln und Slapstick bist, müssen wir noch ein bisschen über Jobe Bellingham reden, der so nicht so richtig verstanden hat, wie Innenverteidiger funktioniert. Ne? Also ich meine, er hat nicht Innenverteidiger gespielt, aber ist dann auf einem Konter von Bayern dann in der Rückwärtsbewegung und fängt eigentlich den Querpass eigentlich total super ab.
Er hat ihn.
Ne? Der Keeper ist geschlagen, ne? Also Kobel steht in der falschen Ecke und dann steht er da halt so 2 Meter vor der Torlinie. Und lässt sich einfach ein bisschen Zeit. Gut, er rutscht natürlich weg beim Klärungsversuch, aber hat da irgendwie die Ruhe weg. Und Olise, wo wir schon drüber gesprochen haben, ist einfach so geil auf dieses Tor, grätscht da einfach quasi in den Passweg von Bellingham, grätscht er einfach rein. Und der lässt sich ein bisschen Zeit, rutscht dann auch leider ein bisschen weg. Also sieht halt total scheiße aus in der Wiederholung. Rutscht ein bisschen weg, ist dann natürlich nicht schnell genug beim Klären und schießt dann Olisees Bein an, der dann den Ball über die Linie drückt. Also wenn er so ein bisschen mehr wie soll ich sagen, aufmerksam, ein bisschen mehr Awareness einfach für die Situation da wäre, dann muss das 2-0 für Bayern gar nicht fallen.
Und auch ein bisschen mehr Ruhe, ne? Also
es sieht schon sehr scheiße aus.
Es sieht schon kacke aus. Anstatt das Ding einfach dann auch, also weil er sieht den, er sieht ihn ja auch kommen, also ja. Bellingham sieht ja auch Olise kommen, ist ja nicht so, dass der komplett blind da steht und darauf wartet, dass was passiert, sondern nee. Er sieht ihn anrennen. Das fand ich auf jeden Fall auch nicht charmant gelöst, auch nicht klug gelöst irgendwie fußballerisch, sondern dann sehr überfordert in dem Moment. Ist auch eingewechselt worden.
Ja, zuvor. Hat also nicht gestartet, genau.
Hat nicht gestartet, hatte nicht die Sicherheit. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr doof aus. Andersrum total interessant, wie der Laufweg von einem Michael Olise dann ist. Also da nicht zu stehen und zu warten, dass was passiert, sondern noch zu pressen.
Ja.
Auch da, wo der Ball eigentlich längst verloren ist. Und man sagt, ja gut, okay, der ist jetzt weg. Rennt dieser Michael Olise noch hin und weiß ganz genau, wo er hin will. Das ist nichts, kein Zufallsprodukt.
Nein, also von Olise ist das, ich meine, natürlich spekuliert er darauf, ne? Also natürlich weiß er, dass es eigentlich nicht passiert, aber er denkt sich so, hey, fuck it, ich habe so Bock, da jetzt auf den Ball zu gehen.
Gucken, was passiert.
Genau, ja. Gucken, was passiert, ne? Ich setze den einfach unter Druck,
dann genau.
Grätsche ich da rein, vielleicht wird er nervös und was passiert?
Genau,
er wird nervös, rutscht natürlich noch ein bisschen weg. Ja, und dann machst du halt die Butze, ne? Also ich meine, Olise kann da nichts für, dass er das Tor macht.
Nee.
Er wird im wahrsten Sinne des Wortes angeschossen.
Ja.
Aber er sorgt halt dafür, dass er da ist.
Ja, komplett. Und das macht er gut. Insofern, da ist auch der Torwart, nicht der Torwartinstinkt, sondern der Torjägerinstinkt, den er da hat. Ja. Und da Chapeau, also das Ding so zu machen. Und du merkst auch, wie die Erleichterung auf Seiten Bayerns ist, also wie auch ein Vincent Kompany dann darüber glücklich ist, dass es passiert, dass es die 2-0 fällt, dass er eben nicht mit dem Unentschieden aus diesem Spiel geht, weil die Bayern doch die definitiv drückendere und bestimmendere Mannschaft waren in diesem gesamten Spiel. Adeyemi ausgewechselt, war wütend, dass er ausgewechselt wurde, hatte die ein, zwei gute Szenen, hatte eine Szene, wo er dann selber wegrutscht.
Ja, genau.
Und da nicht den Treffer setzt. Der läuft seiner Form auch irgendwie hinterher.
Ja. Wobei, Kai, da muss ich jetzt sagen, so von den Bayern-Spielern ist keiner weggerutscht, ne?
Nee. Ja, doch.
Ja?
Klar, Michael Olise. Halt dann.
Ja, ja, aber der, ja, aber der ist absichtlich da reingerutscht. Danach, ne?
Ist der nochmal gerutscht.
So, und dann
über die Knie zum Jubeln.
Ja, also, ja, der ist ganz schön viel gerutscht. Ja, aber ich sag mal, der ist nicht unabsichtlich weggerutscht, ja, ne? Wie zwei Dortmunder.
Passiert,
ne?
Das gleiche passiert Adeyemi eben auch gegen Nordirland. In dem Spiel.
Ja,
vielleicht muss er mit seinem Ausstatter nochmal reden, dass die Schuhe nochmal ein paar längere Stollen bekommen. Spaß beiseite, aber der findet seine Form auch irgendwie nicht. Derjenige, der seine Form gefunden hatte, war nicht dabei. Serge Gnabry hat nicht gespielt für die Bayern, war, glaube ich, angeschlagen, hat da nicht bei dem Klassiker mitgespielt. Und jemand, den ich auf der Dortmunder Seite aber noch lobend erwähnen möchte, weil er demnächst bei den Bayern spielt, ist Nico Schlotterbeck. also da Gratulation für die Transfergespräche und viel Erfolg. Die Grätschen, die der Junge raushaut, ich möchte mich daran erinnern,
ja,
dass Hummels damals noch geworben hat für Nico Schlotterbeck zur EM, zur Heim-EM, wo Hummels nicht dabei war, auch ein bisschen petty war, muss man leider sagen. Also so war es zumindest bei mir angekommen.
Ja.
So. Er hat aber sehr mannschaftsdienlich, und das fand ich gut, den Nico Schlotterbeck da empfohlen und gesagt, der muss mit. Und damit soll er recht behalten. Die Grätschen, die der Junge macht, wenn er in Form ist, sind unglaublich wichtig.
Die für war den stabil, BVB. Ne? Weil Olise macht den dann, ne?
Richtig, genau. Und es ist kein Elfmeter, weil er den Ball ja auch mit dem Finger, Fußspitzen
im
16er schön weg vom Fuß.
Das nimmt. Ist die Definition von Rettungstat.
Definitiv. Rettungstaten hat Harry Kane in dem Spiel auch noch die ein oder andere verbracht, auch eine sehr beherzte Grätsche noch gesetzt. Also man muss schon sagen, MVP definitiv Harry Kane, weil vorne wie hinten aktiv, Spielmacher, Torjäger, Verteidiger, alles gemacht. Ein bisschen fahrig fand ich Jonathan Tah und Upamecano da hinten.
Mhm.
Die Wolken nicht so ganz sicher, sind ja bisher auch ein bisschen schwach aufgestellt aktuell.
Na, du sagst ja, die holen Schlotterbeck.
Genau.
Ist ja deine Prediction.
Min-Jae Kim weg und Schlotterbeck wieder her. Also so wird dann dadurch getauscht. Ich bin mal gespannt. Aber also für das Spiel bedeutet das, die Bayern sind auf 7 Punkte weg von Dortmund. Sind unangefochten weiter Erste in der Bundesliga und meine Prediction werden das auch jetzt erstmal bis zur Herbstmeisterschaft definitiv bleiben.
Also meine Prediction ist, die werden es bis zum letzten Spiel da so bleiben. Sag ich dir ganz ehrlich.
Ja, ja, vielleicht bleibt der FC Bayern auch einfach Erster. Ungeschlagen würde ich mal nicht behaupten bis zum Schluss. Das würde mich wundern. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Bayern sogar in der ersten Hälfte des Ligabetriebs vielleicht ein Spiel verlieren.
Also die werden mit Sicherheit 1, 2, 3 Spiele verlieren. Aber ich meine, wir sind jetzt 7 Spiele durch in der Bundesliga. Das ist, was ist, haben wir schon ein Viertel, ne? Ne,
naja, wir haben 34
fast.
Spiele, ja.
Also 17, hin. Ja, fast ein Viertel. So, ungeschlagen. Ja. Nicht nur ungeschlagen, sondern jedes Spiel gewonnen. Ne? Und du hast jetzt auch gegen deinen ärgsten Konkurrenten, also sportlichen Konkurrenten, eigentlich dominant und überragend gewonnen. Das ist jetzt nicht nach Toren, aber nach Ballbesitz und Torschuss und Dominanz
ist
es
so. Die Meisterschaft ist nicht gefährdet. Die Frage ist, wie dominant gewinnt man. Ne?
Das wird leider eine klare Sache. Also was heißt leider? Also für die Spannung leider. Ich meine, wer Bayern-Fan ist, kann sich, glaube ich, schon Tickets für den Marienplatz buchen.
Ja, ja, klar.
Aber das ist einfach pure Dominanz. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass Bayern so stark ist. Mhm, weil ich sag dir ganz ehrlich, das ist für mich der schlechteste Bayern-Kader seit langer Zeit.
Ja. Ich habe vor der Saison ja auch gesagt, ich traue das dem FC Bayern nicht zu. Auch die Transfers, die da getätigt wurden, waren Transfers, wo ich sagte, weiß ich nicht, ob es das ist,
ja.
Das Holen des Trainers von Vincent Kompany, damals eine absolute Verzweiflungstat, muss man ehrlich so sagen. Das war schon mutig,
stimmt.
Ja, mutige Entscheidung, aber auch keine Entscheidung, die aus Mut heraus getroffen wurde, sondern aus Verzweiflung, weil es eben keinen Trainer mehr gab auf dem Markt, den man hätte bekommen können. So, ich erinnere mich an Diskussionen mit bestimmten Trainern, mit De Zerbi und wie sie alle hießen, die nichts geworden sind.
Das stimmt.
Und zum Schluss war es Vincent Kompany, der dann bei den Bayern da auf der Trainerbank Platz nehmen durfte. Von Burnley dann, wo man sich denkt, naja, ist jetzt auch noch nicht das Aushängeschild für Champions-League-Siege.
Ja.
Anyway, also das scheint zu laufen. Die 70 Millionen Dias waren auch keine so schlecht investiertes Geld. Anscheinend zumindest, anfänglich, hätte ich auch anders bewertet bei Kauf. Aber naja, die scheinen, also wie gesagt, der FC Bayern scheint ja auch einiges richtig zu machen. So ist es nicht. Aber für den Moment können wir sagen, Bayern auf Kurs, Prediction auf Kurs. Und
mit Harry Kane, Torschützenkönig, sind wir, glaube ich, auch auf Kurs. Und
ja.
Olise, MVP.
74 Tore in 70 Spielen in der Bundesliga.
Genau, und ich habe jetzt auch gehört, Harry Kane hat jetzt so viele Tore geschossen wie der BVB insgesamt. Ja, also das ist schon ist schon eine Nummer. Ne? Wobei, gut, das war vorm Derby, oder beziehungsweise nein, als Kane das Tor geschossen hat.
Ja.
Hatte er so viele Tore wie Dortmund insgesamt. Jetzt hat Dortmund natürlich das 1-0, das 2-1 noch gemacht. Das heißt, Dortmund hat jetzt wieder ein Tor mehr als Harry Kane alleine. Aber allein das sagt schon was aus. Ich glaube, Harry Kane mit 12 Toren, jetzt nach 7 Spielen, das ist schon nicht mehr lustig.
Zumindest nicht für Leute, die keine Bayern-Fans sind. Ja. Insofern wünschen wir all denjenigen, die das sind, große Freude als großer Klassiko, deutsche Klassiko-Sieger.
Genau, und an alle anderen sage ich durchhalten.
Und alle anderen heißt das zweite Liga-Fußball gucken.
Ja.
Denn da wird es auch in den nächsten Wochen weiter spannend sein. Wir haben es ja gesagt, 96, die nächsten 4 Spiele, es zählt. Nächste Woche dann da das Derby. Und Philipp, ich bin gespannt auf die auf das Spiel, wie es läuft und ob es sich tatsächlich lohnt zu gucken, werden wir dann erfahren. Aber ansonsten, das ist definitiv meine Wochenempfehlung, nächstes Wochenende bei Braunschweig gegen Hannover reinzuschauen.
Genau, Derby gucken lohnt sich immer und in dem Sinne viel Spaß, viel Freude und ciao, ciao.
Bis dahin, macht's gut, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.